Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 10. Dezember. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. 1 Million für Frauenhäuser und das Nottelefon. Was in der zuständigen Kommission noch eine Mehrheit hatte, lehnte der Nationalrat gestern ab.
Und die Leute, die in der Kommission dafür gestimmt haben, haben dann im Parlament chickened out.
Einige der Kommissionsmitglieder hätten einen Rückzieher gemacht, empörte sich gestern die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran an einer Spontankundgebung auf dem Bundesplatz. Und außerdem, der Internationale Gerichtshof hat bereits 3-mal darauf hingewiesen, dass Israel Gefahr läuft, einen Völkermord zu begehen. Trotzdem will Deutschland keine Sanktionen ergreifen und ignoriert damit internationales Recht.
An solchen Situationen erkennt man eben, dass sich manche Länder eben doch für ihre politischen Loyalitäten und gegen das Recht entschieden haben, obwohl sie eben von sich selber gerne von diesem liberalen Rechtsstaat sprechen.
Das sagt die Rechtswissenschaftlerin Nahid Samour. Sie war gestern an der Uni Bern zu Gast. Das war der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst mit einer Meldung aus der Ukraine. Volodymyr Zelensky sagte gestern Abend, er sei bereit, innerhalb der nächsten 3 Monate Wahlen in Kriegszeiten abzuhalten, wenn das ukrainische Parlament und die ausländischen Verbündeten dies zuließen. Er sagte dies, nachdem Donald Trump ihm vorgeworfen hatte, an der Macht festzuhalten und die ukrainische Demokratie infrage stellte. Darüber berichtet der britische Guardian. Die 5-jährige Amtszeit von Zelensky lief im Mai letzten Jahres aus, aber die ukrainische Verfassung verbietet Wahlen in Kriegszeiten. Und selbst Zelenskys politische Gegner haben wiederholt erklärt, dass die Sicherheitslage die Durchführung von Wahlen derzeit nicht zulassen. Ins Grenzgebiet zwischen Thailand und Kambodscha. Laut Behördenangaben haben grenzüberschreitende Beschüsse und Luftangriffe mehr als 500.000 ZivilistInnen dazu gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und Zuflucht zu suchen. Darüber berichtet Al Jazeera. Beamte der beiden südostasiatischen Nachbarländer beschuldigten sich heute gegenseitig, den Konflikt wieder angezettelt zu haben. Die Kämpfe dauern nun seit 3 Tagen und töteten mindestens 13 Soldaten. Cambodianess, eine Webseite der Cambodian Media Broadcasting Corporation, berichtete, dass thailändische F-16 Kampfflugzeuge 2 Gebiete in Kambodscha angegriffen hätten. Thailändische Artillerieangriffe in 3 weiteren Gebieten würden fortgesetzt. Laut der thailändischen Zeitung The Nation, die sich auf Militärquellen beruft, wurden am frühen Morgen auch 12 Gebiete an der Front in 4 thailändischen Provinzen mit Raketen und Artilleriefeuer aus Kambodscha beschossen. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Opfer. In den Sudan. Der Internationale Strafgerichtshof hat den sudanesischen Milizenführer Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Haft verurteilt. Darüber berichtet Africa News. Insgesamt sind es 27 Anklagepunkte im Zusammenhang mit Angriffen in den Jahren 2003 und 2004. Er ist der erste Mensch, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen während des Darfur-Konflikts vor Gericht gestellt wurde. Abd al-Rahman war ein Anführer einer von der Regierung unterstützten Miliz. Diese wird beschuldigt, Dörfer niedergebrannt, ZivilistInnen getötet und weit verbreitete sexuelle Gewalt ausgeübt zu haben. Die brutale Kampagne der Gruppe in Darfur trug zum Tod von hunderttausenden Menschen bei und zwang Millionen aus ihren Häusern. Das Gericht stellte fest, dass er nicht nur Kämpfer befehligte, sondern auch persönlich an Angriffen teilnahm. Er habe zudem seinen Männern befohlen, nicht-arabische Gemeinschaften in Anführungszeichen auszulöschen. Nach Frankreich. Die französische First Lady Brigitte Macron gerät wegen eines viralen Videos in die Kritik. Sie hat feministische Aktivistinnen als Salconne beleidigt, das heißt so viel wie dreckige Schlampen. Dies tat sie, nachdem die Feministinnen die Show eines Schauspielers und Komikers störten, der wegen Vergewaltigung angeklagt war. Darüber berichtet Euronews. Es geht um den Komiker Ari Abitant. Ende 2021 beschuldigte ihn eine Frau der Vergewaltigung. Nach 3 Jahren Ermittlungen wurde das Verfahren eingestellt und im Januar in einem Berufungsverfahren bestätigt. Seine Rückkehr auf die Bühne steht seitdem in der Kritik. Wir kommen zu Nachrichten aus der Schweiz. Der Europarat fordert weitere Maßnahmen gegen rassistische Polizeikontrollen. Dies teilt humanrights.ch mit. Hintergrund ist der Fall Mova Baile. Im April 2024 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz im Fall Wabeile wegen einer rassistischen Polizeikontrolle verurteilt und eine zweifache Verletzung des Diskriminierungsverbotes festgestellt. Die Schweizer Gerichte haben die Rassismusvorwürfe nicht wirksam geprüft und es hat an effektiven Rechtsmitteln gefehlt, hielt der Gerichtshof im Urteil zu diesem Präzedenzfall fest. Das Ministerkomitee des Europarates verlangt eine wirksame Prüfung von Diskriminierungsvorwürfen und die Einrichtung einer von Polizei und Strafverfolgung unabhängigen Untersuchungsstelle für rassistisch motiviertes Fehlverhalten der Polizei. Dies soll in Betracht gezogen werden. Zudem verlangt das Ministerkomitee Statistiken zu Polizeikontrollen und Beschwerden wegen Racial Profiling und zusätzliche Schulung und Sensibilisierung zur Prävention. Die Gewerkschaften Sandicom und Unia erzielen einen Erfolg bezüglich der VelokurierInnen der Familie Wiesner Gastronomie. Das teilten die Gewerkschaften per Medienmitteilung mit. Nach intensiven Verhandlungen haben die betroffenen VelokurierInnen mit der Familie Wiesner Gastronomie einen Sozialplan abgeschlossen. Der Abschluss ist das Resultat eines monatelangen, breit abgestützten gewerkschaftlichen Kampfes der Belegschaft. Die Familie Wiesner Gastro hatte ihren hauseigenen Velokurierdienst per Ende Oktober eingestellt und den Angestellten gekündigt. Seither setzte sie auf Plattformanbieter wie Uber Eats. Der vereinbarte Sozialplan sieht eine finanzielle Abfindung von 2,5 durchschnittlichen Monatslöhnen vor sowie weitere Unterstützung. Das Bundesverwaltungsgericht hat das Einreiseverbot für den rechtsextremen Martin Sellner nachträglich aufgehoben. Darüber berichtet SRF. Die schweizerische rechtsextreme Organisation Junge Tat hatte den Österreicher letztes Jahr zu einem Vortrag eingeladen. Das Bundesamt für Polizei verhängte davor jedoch ein 18-tägiges Einreiseverbot für Sellner. Als dieser dann dennoch einreiste, führte ihn die Polizei ab. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte letzte Woche, dass aus dem Umstand, dass Sellner mit der Gruppierung in Erscheinung trete, keine Unterstützung oder Befürwortung von gewalttätig-extremistischen Straftaten für ihn abgeleitet werden können. Es fehle an einem kausalen Zusammenhang zwischen den laufenden Strafverfahren gegen Exponenten der Jungen Tat und einer allfälligen Gefährdung der inneren Sicherheit der Schweiz durch Sellner. Innenkanton Bern. Die Berner Gemeinden rüsten sich für Energieengpässe. So investiert die Gemeinde Zollikofen 80.000 Franken in eine mobile Notstromanlage. Gemeinden wie Bern, Biel und Thun, Könitz und Ostermundigen haben bereits Notstromlösungen installiert. Der Kanton will rund 60 sogenannte vitale Leistungen schützen. Als Beispiele nennt das Amt für Bevölkerungsschutz auf Anfrage der Tageszeitung Der Bund die Verfügbarkeit und Sicherheit des Straßennetzes, das Sicherstellen des geschlossenen Vollzugs, die Beurkundung von Todesfällen, die Regulierung der Aare und der Wasserstände der Berner Seen sowie die Gewährleistung der Beschlussfähigkeit des Regierungsrates. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Donnerstag ist es bewölkt, die Temperaturen sinken auf 3 Grad. Tagsüber ist es bedeckt, hin und wieder zeigt sich die Sonne. In der Nacht kommt Nebel auf, dies bei Temperaturen von maximal 8 Grad. Am Freitag ist es auch tagsüber neblig, die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad. Auch das Wochenende versinkt im Nebel, zwischendurch zeigt sich die Sonne bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad.
Rabe Info.
In seiner Budgetdebatte hatte der Nationalrat Gelder gestrichen, die für Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen gedacht waren. Der Entscheid sorgte für große Empörung. An einer Spontankundgebung auf dem Bundesplatz äußerte die feministische Bewegung ihre Wut. Sarah Heinzmann war vor Ort.
Es sind mehrere hundert, wenn nicht gar tausend Menschen, die an diesem eisigen Dezemberabend ihre Wut, ihre Verzweiflung und Trauer auf den Bundesplatz tragen. Die meisten warm eingepackt in wollige Wintermäntel, in den Händen flackernde Kerzen. Viele haben Tränen in den Augen, andere schreien ihre Wut dem Bundeshaus entgegen. Hinter einigen Scheiben brennt da noch Licht. Keine 20 Stunden ist es her, seit der Nationalrat 1 Million Franken für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt strich. Mit dem Geld hätten Maßnahmen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention finanziert werden sollen. Die Konvention ist ein Übereinkommen zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt. Die feministische Bewegung lässt diesen Entscheid des Nationalrates nicht auf sich sitzen. Innerhalb weniger Stunden hat das Berner Streikkollektiv eine Kundgebung organisiert und eine Petition gegen den Entscheid wurde lanciert. Ganze 200.000 Personen haben diesen bereits unterzeichnet. Unter den Anwesenden auf dem Bundesplatz sind viele Frauen, auch Kinder, viele queere Menschen und auffallend wenige Männer. Am Rande steht eine sichtlich genervte Jacqueline Badran und raucht. Das Geld wäre wichtig gewesen, so die SP-Nationalrätin.
Es geht eigentlich darum, das ist 1 Million von 3,5 Millionen, das hat man aufgestockt um 1 Million, damit man die Frauenhäuser und das Nottelefon und so weiter aufstocken kann. Also die haben alle Geldsorgen und das wollte man beheben. Und parallel dazu wollte man eine Kampagne machen gegen Femizide, gegen Gewalt an Frauen, für die Opfer. Und das nützt ja nichts, wenn man die Frauen sensibilisiert und ihnen sagt, kommt in die Frauenhäuser, ruft an im Nottelefon, wenn ihr bedroht werdet und eine Kampagne macht. Ja, und wenn dann irgendwie die Nottelefone nicht besetzt sind 24 Stunden oder eben die Frauenhäuser keinen Platz mehr haben. Und das gehört zusammen, aber für die Kampagne hat man dann Geld gesprochen, weil man gemerkt hat, hey, so geht's ja nicht mehr weiter, aber dann das nicht. Und in der Kommission hatte es eine Mehrheit. Und die Leute, die in der Kommission dafür gestimmt haben, haben dann im Parlament chickened out.
Dass Nationalratsmitglieder in der Kommission dafür, in der Abstimmung dann aber gegen die Gelder gestimmt hätten, das sei besonders verletzend, so Badran. Auch, dass die Abstimmung nur durch einen Stichentscheid des Nationalratspräsidenten zustande kam.
Ja, das tat weh, ist klar, oder? Wenn das so knapp irgendwie abgelehnt wird. Für nichts. Und nochmal, Tamara und ihre Verbündeten haben so eine gute Arbeit gemacht, haben die bürgerlichen Frauen eingespannt. Jetzt muss man was Konkretes machen und 1 Million ist lächerlich kleiner Betrag, macht aber für die Frauenhäuser oder für das Nottelefon viel aus, sehr viel aus. Und ja, sie haben gut gearbeitet, eine Mehrheit hinbekommen und nachher kommt das Parlament und ganz viele wechseln plötzlich die Meinung, man weiß nicht genau warum.
Der 10. Dezember ist der Internationale Tag der Menschenrechte und hierzulande der Abschluss der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Dass in dessen Vorfeld dieser Entscheid getroffen wurde, das sei besonders stoßend.
diese Unterstützung für die Frauenhäuser und Opferhilfe, das ist eigentlich die Umsetzung der Istanbuler Konvention. Und die Istanbuler Konvention sagt, man muss Frauen schützen gegen häusliche Gewalt. Und die schützt man, indem man ihnen konkrete Hilfe bietet zum Flüchten vor dem Gewalttäter, zum Wegkommen. Das sind Frauenhäuser, das ist Nottelefon, wo sie beraten werden, wo man ihnen sagen kann, geh da und dahin ruft die Polizei oder was auch immer für Unterstützung angesagt ist. Es ist genau das Menschenrecht auf einen unversehrten Körper und auf Unversehrtheit in dieser Istanbul-Konvention. Und genau das streicht man jetzt. Das ist schon pervers.
Eine sichtlich genervte Tamara Funicello tritt ans Mikrofon. Sie rechnet vor, dass der Nationalrat mehrere Millionen Franken für den Herdenschutz gesprochen habe, Millionenbeträge auch für die Förderung der WinzerInnen. Aber für die Gewaltprävention, da wird die mickrige Million zusammengekürzt. Und das, obwohl dieses Jahr bereits 27 Frauen durch einen Feminizid ums Leben kamen. Schämt euch! Das tost die aufgebrachte Menge gegen das Bundeshaus. Alexandra Knägi tritt ans Mikrofon. Sie arbeitet für die Organisation Brava, die sich für die Prävention von Gewalt an Frauen und Mädchen einsetzt.
Wir stehen heute hier, weil wir sagen, das reicht. Es reicht seit Jahren. Wir von Brava sehen jeden Tag, was geschlechtsbezogene Gewalt anrichtet. Wir hören den Betroffenen zu, wir beobachten die Gesetzeslage und wir kämpfen politisch für Veränderungen. Und wir haben es dieses Jahr zusammen mit rund 100 Organisationen des Netzwerk Istanbul-Konvention schwarz auf weiß aufgezeigt. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention wurde im Parallelbericht mit der Note 3 als ungenügend bewertet.
Das Ganze ist eine sehr spontane Aktion. Falls noch jemand was sagen möchte, sehr gerne. Sonst sind wir noch ein bisschen laut, sind noch ein bisschen solidarisch, sind noch ein bisschen gemeinsam hier.
Und tatsächlich tritt danach noch rund ein Dutzend Personen spontan ans Mikrofon. Wütend, traurig, aufgebracht.
Ich bin so wütend, so fucking wütend. Ich kann nicht mehr. Wir kämpfen seit Jahren. Und wir kämpfen weiter. Wir kämpfen weiter. Hasta la puñetera victoria. Siempre.
Wir sind Schwach, wir sind Gäge, es kommt der Kopf. Wir sind Luft, wir sind Schwach, wir sind Gäge, es kommt der Kopf. Wir sind Luft.
Ich bin wütend. Ich bin verdammt wütend. Weil sie in diesem Bundeshaus das Gefühl haben, dass das Leben eines fucking Schafes mehr wert ist als meine!
Wir als kurdische Frauenbewegung sind auch hier. Wir sind auch wütend, wir sind hässig, aber wir kämpfen weiter. Wir haben keine Angst. Es gibt heute Geld für Krieg in Kurdistan und auch andere Länder, aber für Frauen nicht. Aber wir sind wütend und wir sind stark. Wir kämpfen zusammen weiter, Schulter an Schulter. Jin, Jian, Azadi!
Jin, Jian, Azadi!
Heute früh hat der Ständerat das Geschäft besprochen. Der Druck von der Straße hat dabei offenbar gewirkt. Die Kleine Kammer hat der zusätzlichen Million zur Umsetzung der Istanbul-Konvention zugestimmt. Nun liegt der Ball erneut beim Nationalrat.
Rabe Info.
Im Fall von Südafrika gegen Israel am Internationalen Gerichtshof weigert sich Deutschland, sich mit dem Genozidvorwurf gegenüber Israel auseinanderzusetzen. Deutschland ignoriert so internationales Völkerrecht. Stellt dies eine neue Form des Autoritarismus dar? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Rechtswissenschaftlerin Nahed Samour. Sie war gestern an der Uni Bern zu Gast und hat über den Fall am Internationalen Gerichtshof gesprochen. In ihrer Vorlesung betrachtete sie das internationale Recht kritisch. Noah Piu wollte nach der Vorlesung von ihr wissen, weshalb internationales Recht trotzdem wichtig sein kann.
Was das internationale Recht ja versucht zu machen, ist die historische Erfahrung von Menschen, Gewalterfahrung, in universale Kategorien zu übersetzen. Und die Idee von Recht ist natürlich, also das Recht lebt leider von jeder Gewaltsituation im Sinne von, dass es sich danach, manchmal mit sehr viel Verzögerung, sehr schleppend, aber irgendwie bemüht, aus dieser Gewaltsituation sich zu überlegen, welche Regeln bräuchte es denn, damit diese Gewaltsituation so nicht nochmal auftreten kann. Dazu muss man natürlich sagen, es hat noch nie irgendein Recht oder irgendein Gericht, zum Beispiel einen Völkermord, verhindern können. Das Recht kommt immer zu spät, immer ex post, sodass man auch nicht das Recht überfrachten kann mit seinen Hoffnungen. Ja. Aber was das Recht trotzdem versucht, ist, Regeln daraus, Normativität daraus zu entwickeln, um trotzdem nicht ganz den Anspruch zu verlieren, ein Zusammenleben auf dieser Welt zu ermöglichen.
Kommen wir auf Deutschland zu sprechen und dass den Umgang von Deutschland mit diesem Fall. Deutschland ignoriert den Fall ja weitgehend. Das ist sehr ein großes Thema. Ich will da mal einen Aspekt herausgreifen, und zwar, dass die deutsche Politik Begriffe aus dem Recht herausnimmt und sie eben als Kampfbegriffe framed. Wie geht dieser Vorgang genau vor sich?
Wir haben schon früh Aussagen von dem Bundesbeauftragten im Kampf gegen Antisemitismus, der in Deutschland den Diskurs maßgeblich dadurch geprägt hat, indem er gesagt hat, dass ein Genozidvorwurf gegenüber Israel antisemitisch sei. Wir haben auch zum Beispiel ein Polizeidossier für die Schulen in NRW, wonach die Polizei den Lehrerinnen empfiehlt, Schülerinnen anzuzeigen wegen Volksverhetzung, wenn diese das Vorgehen des israelischen Militärs als Völkermord bezeichnen. Also da erkennt man eben, dass sich hier staatliche Akteure nicht damit beschäftigen, was zum Beispiel Genozid oder vielleicht auch Apartheid juristisch bedeutet, als juristische Tatbestände, sondern eigentlich diese Begriffe komplett rechtlich entleert werden und sogar darüber hinaus instrumentalisiert werden für repressive Maßnahmen, sei es gegenüber Schülerinnen oder Menschen, die eben gegen diese Gewalt, gegen diesen Genozid auf den Straßen Berlins oder wo auch immer demonstrieren. Und damit will ich sagen, dass obwohl wir sogenannte Legaldefinitionen haben, was denn Völkermord ist, das ist ja definiert in Artikel 2 der UN-Genozidkonvention oder auch was Apartheid ist, werden diese Bedeutungen in ihrer Rechtlichkeit gar nicht mehr gesehen. Und gar nicht mehr gesehen, dass natürlich der Aufruf, etwas zu beenden, zu stoppen, zu verhindern, ja ein Aufruf ist zur Einhaltung des Rechts, zur Einhaltung des Völkerrechts, aber auch eine Erinnerung an natürlich Unrecht, ja, also die Geschichte des Unrechts und die andauernde Geschichte, wenn man so will, des Unrechts.
Wenn wir über Völkermord im Zusammenhang mit internationalem Recht sprechen, dann ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, dass es eine Pflicht gibt, einen Völkermord zu verhindern, sobald eben die Möglichkeit im Raum steht. Was würde denn ein Schuldspruch in diesem Fall jetzt bedeuten für Länder wie Deutschland?
Also schon ohne, dass ein Gericht überhaupt tätig wird, ist eigentlich im Völkerrecht klar, dass eben die Verpflichtung, tätig zu werden, in dem Augenblick sich ergibt, diese Verpflichtung, in dem ein Staat Kenntnisnahme haben kann von dem Risiko des Völkermords. Und das Risiko des Völkermords ist also aller spätestens im Januar, am 26. Januar vom Internationalen Gerichtshof festgestellt wurde. Es gibt ja ein Risiko des Völkermordes. Und spätestens ab dann wussten alle Staaten, dass wir es hier mit einem Völkermord zu tun haben können und deswegen die Staatenverpflichtung schon greift. Und das juristische Repertoire dafür ist eigentlich bekannt. Die Europäische Kommission hat auch zum Beispiel ja selber vorgeschlagen, Sanktionen gegen Israel auszusprechen. Hier waren eben vor allem Deutschland eines der Länder, das hier sich dagegen gestellt hat. Und da an solchen Situationen erkennt man eben, dass sich manche Länder eben doch für ihre politischen Loyalitäten und gegen das Recht entschieden haben, obwohl sie eben von sich selber gerne von diesem liberalen Rechtsstaat sprechen und der Völkerrechtsfreundlichkeit, so wie es eben auch in Artikel 25 des Grundgesetzes festgeschrieben steht. Und das ist einfach sehr alarmierend, dass diese Errungenschaften des Rechtes derzeit nicht viel bedeuten für die Regierungen. Aber das zeigt natürlich, warum alle anderen, also Protestierende, Studierende, Künstlerinnen, Autorinnen, deswegen ja umso eindeutiger auch auftreten und das einfordern, was der Nationalstaat nicht bereit ist, umzusetzen.
Dass gerade Künstlerinnen und Demonstrierende angesprochen. Es ist ja auch der erste Fall, in dem nicht primär nur Staaten in die Diskussion eingebunden sind, sondern die Diskussion findet auch sehr stark in der Zivilgesellschaft statt. Die Zivilgesellschaft nimmt auch etwas Einfluss auf die Diskussion. Haben wir es hier mit einer Demokratisierung des internationalen Rechts zu tun?
Tatsächlich sehen wir gerade Dinge, die sich Völkerrechtlerinnen schon lange gewünscht haben, nämlich das Völkerrecht eben nicht nur vor den großen Gerichten oder nicht nur in UN-Büros in New York oder Genf oder Nairobi besprochen wird, sondern dass es eine Umgangssprache gibt über das Recht. Also dass das Recht eben aus diesen Konventionen, ja, wenn man so will, sich demokratisiert, emanzipiert und Teil wird einer zivilgesellschaftlichen Diskussion, weil Menschen natürlich gewaltvolle, ja, Bilder sehen oder die sehen diese Gewalt und sie brauchen Begrifflichkeiten dafür. Und das Recht bietet ihnen an, das zu erfassen und bietet natürlich auch an zu sagen, okay, was macht man denn in so einer Situation? Was lässt sich einfordern? Und vor allem, was hat eigentlich die Weltgemeinschaft ja gemeinsam beschlossen, sodass eben auch damit, ja, mit dem Griff auf die Rechtssprache man natürlich auch neue Kollektivität im Sprechen über Unrecht herstellen kann und sich überlegen kann, wie das Recht eben auch Teil wird eines Instrumentariums, eines Engagements, damit diese Gewalt eben auch beendet werden kann.
Zum Ende des Gesprächs möchte ich auf den Beginn der Vorlesung eingehen. Da hast du die Frage aufgeworfen, ob dieser Umgang zum Beispiel eben von Deutschland mit diesem Vorwurf, mit diesem Fall eine neue Form des Autoritarismus darstellen könnte. Tut sie das?
Also es ist schon so, dass man lange Zeit das deutsche Verfassungsrecht und das auch die deutsche Zuwendung zum Völkerrecht als ein Manifesto gesehen hat gegen vor allem das nationalsozialistische Unrecht. Also es gibt eine Vorstellung davon, dass man mit Recht das Menschen schützt, also dass den Schutzauftrag ernst nimmt, dass man damit eben auch eine Gegenposition einnehmen kann gegen Gewalt. Und jetzt zu sehen, dass rechtliche Begriffe ausgehöhlt werden, entleert werden, aber auch, dass der Kampf gegen Antisemitismus zu repressiven Zwecken eingesetzt wird, eben um Palästinenserinnen gar nicht mehr zu schützen, um diese Gewalt weiterlaufen zu lassen, um Kriegswaffen, militärische Ausrüstung zu liefern. Da sieht man also, dass es eben diese Distanz gibt auf einmal zum Recht und dass auch das Reden über das Recht auch sanktioniert wird. Das heißt, wir verlieren eigentlich Teile von Staat und Gesellschaft, die eigentlich sehr eindeutig sich für das Recht, für das Völkerrecht einsetzen müssten. Das erkennt man dann natürlich auch an Vertrauensverlusten in staatliche, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland, ein Verlust an Vertrauen in Medien, sodass ja, ich glaube schon, dass man erkennt, dass sich Deutschland von Verfassungs- und Völkerrecht abwendet. Und das bedeutet für die Vulnerabelsten natürlich nie was Gutes, wenn der Staat nicht bereit ist, die Politik durch das Recht beschränken zu lassen.
Das war die Rechtswissenschaftlerin Nahid Samour. Mehr über ihre Kritik am internationalen Recht und die aktuellsten Entwicklungen im Gerichtsfall gibt es zum Nachhören in der ausführlichen Version des Gesprächs auf rabe.ch/info. Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 10. Dezember. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.